willkommen bei Stoner Frank und Frei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns bei New Wieso. Und heute wieder mit dem klassischen Thema. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit euch über Adam Weishaupt und den Orden der Bayerischen Illuminaten erzählt. Und da ist mir auch so klar geworden, dass manche von diesen Themen, von denen man eigentlich schon ganz lange irgendwas weiß, jeder kennt irgendwie Skull and Bones, genauso wie jeder kennt die Illuminaten und so, haben alle schon gehört, dass es interessant ist, solche Themen sich mal wieder genauer anzuschauen. Das ist wirklich auch für mich so. Ja? Man denkt, man weiß das, weil man das schon so lange kennt, aber das ist nicht so. Interessant ist wirklich, sich die Dinge nochmal neu anzuschauen. Und heute habe ich ein Thema am Start, was im Grunde genommen an das Thema Adam Weishaupt und die Illuminaten anknüpft. Vielleicht sogar ganz direkt, aber auf jeden Fall thematisch, denn ich spreche heute auch wieder über eine geheime Gesellschaft. Wenn wir aber bei den Illuminaten eher so diesen historischen Blick hatten, auch auf diese ganz besondere Zeit, in der es diesen Bayerischen Illuminatengorden offiziell gab, gehen wir heute in ein Thema, was ja historisch ist, was aber auch uns in die Gegenwart führt, in die Zeitgeschichte. Die Organisation, über die ich heute spreche, die ist immer noch am Wirken, definitiv. Also das ist nicht wie bei den Illuminaten, dass man nicht weiß, wie das dann weitergegangen ist, sondern die gibt's. Und die sind im Moment aktiv und haben einen großen Einfluss. Die Gruppe, über die ich sprechen möchte, ist unter mehr Namen bekannt geworden. Am bekanntesten eigentlich The Order of Skull and Bones. Skull and Bones. Aber es gibt auch noch mehrere Namen, beispielsweise einfach nur The Order, um schon zu zeigen, wie wichtig der ist. Nur The Order. Oder auch Order 322, 322. Das werden wir gleich sehen, weil das in ihrem Logo taucht diese Zahl auf. Oder auch einfach The Brotherhood of Death. So sind die auch bekannt. Und das ist eine interessante Organisation. Steigen wir ein, was ist denn eigentlich Skull and Bones? Im Grunde genommen ist es eine Studentenverbindung. Eine Studentenverbindung an der Universität Yale. Das ist eine von den großen Universitäten an der Ostküste, Ivy League, sehr traditionsreich. Im Grunde genommen, diese ganzen Ostküsten-Universitäten in den USA haben eine lange Geschichte, eine lange Tradition und das sind... Dort werden sozusagen Eliten auch ausgebildet von dem weißen anglosächsischen Amerika. Da gibt es auch so eine trendige Abkürzung dafür. WASP heißt das, W-A-S-P, aus unserem Rand. Das ist White Anglo-Saxon People, heißt es, glaube ich. Und die haben dort an diesen Universitäten, sind deren Universitäten sozusagen der Netz. Und so Studentenverbindungen gibt es ja jede Menge. Eine amerikanische Studentenverbindung, das ist ein bisschen anders als bei uns, weil auch in amerikanischen Universitäten die Studenten meistens auf dem Campus auch leben während dem Semester. Und da gibt es dann verschiedene Häuser und das ist eine komische Geschichte. Muss man gar nicht so sehr reingehen. Aber wir müssen festhalten, Skull and Bones ist eigentlich eine Verbindung von Studenten an der Universität Yale. Die haben auch ein eigenes Gebäude hier. Ich habe auch ein Bild von dem hier mitgebracht. Das ist dieses hier. Das ist hier das sogenannte Tomb, the Tomb, so heißt es, das Grab. Ja, das gehört Skull and Bones, das sind sozusagen die Headquarters von Skull and Bones auf dem Campusgelände der Universität Yale. Ja, gegründet wurde Skull and Bones von einem Amerikaner, der heißt Russell, William Huntington Russell, und wurde gegründet 1832. Und das dieses 1832, das kann man auch hier in diesem Logo schön sehen, das ist halt diese 32 da. 1832 hat er das gegründet und was an der Geschichte faszinierend ist, ist dieser Huntington, Russell, William Russell, der war, bevor der den Skull and Bones Order gegründet hat, war der in Deutschland unterwegs. In dieser ersten Hälfte 19. Jahrhunderts. Und deswegen gibt es ganz viele Leute, die sagen, dass Skull and Bones, dieser Orden, diese Studentenschaft, ich weiß gar nicht, ob Orden der passende Name ist, weil es ist eigentlich eine Studentenverbindung, aber es ist dann doch irgendwie mehr geworden. Aber dass diese Organisation eben gegründet wurde als Ableger einer Geheimgesellschaft, die es in Deutschland gibt. Es ist nicht bewiesen, wir wissen es nicht genau, aber es gibt einiges, was dafür spricht. Wie gesagt, dieser Russell, der war direkt, bevor er wieder nach Amerika gegangen ist, nach Yale, war der in Deutschland. Man weiß aber nicht genau, mit welche Gruppe das sein könnte, die der da kennengelernt hat, um dann dieses Konzept nach Amerika zu bringen und dort sozusagen einen Ableger zu gründen. Ja. Die Zahl, die wird verschieden gedeutet. Ja, 322, manche sagen, bezieht sich auf 322 vor Christus. Da sind wir in der griechischen Klassik drin und das ist das Todesjahr von, ich glaube, es war Eratosthenes, der so als Athener Politiker galt, also einer der großen Staatsmänner. Und manche sagen, ja, die Zahl bezieht sich darauf, um sozusagen schon den Anspruch zu zeigen, halt in dieser Genialität zu stehen von diesem Staatsmann. Was auch schon interessant ist, weil es dann auch schon zeigt, schon den Anspruch, Politik zu machen. Aber ja, ganz ehrlich, mir erscheint das ein bisschen konstruiert. Letztens, wir wissen nicht, was diese Zahl bedeutet, aber wesentlich interessanter ist zumindest der Erklärungsversuch, der sagt, dass diese Zahl auch schon darauf hinweist, dass das eine Neugründung ist. Und zwar 32, sagt man so, ist also das Gründungsjahr 1832 und dann 2, der Second Take, die zweite Ausgabe, die zweite Gruppe sozusagen, die gegründet wurde. Und das ist natürlich interessant, wenn man so sich fragt, welche Gruppe könnte das sein in Deutschland? Ja? Und da ist jetzt vielleicht, könnte man so tatsächlich da eine Verbindung ziehen zu dem, was wir letztens gehabt haben, zum Bayerischen Illuminatenorden. Die Bayerischen Illuminaten, ihr erinnert euch, die wurden 1785, 86 oder so, wurden die verboten. Und sind von da an gab es die offiziell nicht mehr. Aber ich meine, ihr wisst ja, wie es ist, du kannst so eine Organisation verbieten, aber du hast immer noch die Menschen und die werden sich vielleicht trotzdem treffen und die werden sich vielleicht neu organisieren unter einem anderen Namen, vielleicht auch nicht mehr ganz so öffentlich, vielleicht werden sich da auch ein paar Dinge ändern. Aber es ist gut möglich, dass 1832, das ist keine 40 Jahre nach der Zerschlagung des Illuminatenordens, es ist sehr gut möglich, dass es da eine Verbindung gibt, dass dieser Russell halt Leute in Deutschland getroffen hat, die immer noch diesen Geist hatten auch von den Perfektibilisten, von den Illuminaten. Also diese Idee, eine Loge zu gründen. Und wir wissen auch, dass natürlich im 19. Jahrhundert, in der Zeit, wo wir hier sind, also erste Hälfte 19. Jahrhundert, das ist in Deutschland eine Zeit, die nennt man den Vormärz. Das ist also Vormärz deshalb, weil dann im März 1848 kam es ja dann zu diesem Umstürzen, Revolution, also wo auch in Deutschland dann Revolution in der Luft lag. Und man eben, dann kam es zu dieser Bildung von dem ersten deutschen Parlament, Frankfurter Paulskirche, das haben wir alles in der Schule gelernt. Das ist der Vormärz. Und genau in dieser Zeit bewegen wir uns. Und das war natürlich eine hochbrisante Zeit, eine politisch angereicherte Zeit, eine Zeit, wo Veränderungen, Revolutionen auch in der Luft lagen. Französische Revolution war schon erfolgreich und so weiter. Und tatsächlich in diesem Vormärz und auch dann in den Ereignissen 1848 waren es ja vor allem diese studentischen Verbindungen, die diese Revolution vorangetrieben haben. Also das waren die, das waren sozusagen die Hauptträger eigentlich. Wir kennen alle Wartburgfest, Hambacherfest. Das waren Studenten, die dort zusammengekommen sind. Und deswegen ist es sehr gut möglich, dass dieser Russell eben mit, oder sehr wahrscheinlich sogar, mit zum damaligen Zeitpunkt eben sehr progressiven Kräften dort in Berührung kam. Und gleichzeitig gibt es so Geheimgesellschaften in Deutschland, die dann noch viel weiter zurückreichen. Das ist auch ein interessantes Thema. Wenn wir heute über so Geheimgesellschaften reden, dann haben wir ja ganz oft den Blick auf Freimaurer. Aber was wir dort sehen, ist überwiegend so diese angelsächsische Freimaurertradition oder auch die französische. Aber wir reden von schottischen Ritus und diesen Dingen. Es gibt aber auch in Deutschland so eine eigene Arkane, möchte ich es mal nennen, Tradition. Das geht zurück zu den Rosenkreuzern, eine Bewegung, die aus vor allem in den deutschen Landen stark war und dort ihren Ursprung hatte. Die ersten Texte waren alle auf Deutsch. Und es geht bis zurück, im Grunde genommen in die Zeit der Kreuzzüge, wo du die deutsche Ordensritter hast. Die deutsche Ordensritter sind Ableger von den Tempelrittern. Nachdem die Zeit der Kreuzzüge im Heiligen Land, in Outremer, vorbei waren und halt die Kreuzfahrer von dort militärisch vertrieben wurden, dann hat man sich eben auf andere Felder konzentriert. Wo kann man weiterhin sozusagen diese Kreuzzugsidee fahren? Und eine von den Feldern, die man da gefunden hat, das war dann eben die Missionierung, Eroberung, wahrscheinlich beides geht da Hand in Hand, von den ganzen slawischen Völkern im Osten. Und so ist dieser aus dem Tempelritterorden ist rausgewachsen der deutsche Orden, Deutschritter. Na, kennen wir alle in Marienberg, heute in Polen ist es heute, ist eine der größten Festungen oder Burgen in ganz Europa. Und aber das Entscheidende ist, ich möchte jetzt nicht zu sehr abschweifen, das Entscheidende ist, auf was ich hinweisen möchte, es gibt also auch eine deutsche Linie von Geheimgesellschaften, denn fast alle Geheimgesellschaften, Freimaurer und so weiter, sehen sich ja auch in dieser Tradition, dass sie eine Verbindung haben zu den Tempelrittern. Und da geht es eben um dieses arkane Wissen, was die Tempelritter vielleicht aus Jerusalem hatten, bis hin zu Artefakten, die da vielleicht gefunden haben und so weiter. Und eben ein Teil von diesem Erbe ist eben dann über Jahrhunderte, hat sich in Deutschland weiterentwickelt. Und über Rosenkreuzer dann ins 19. Jahrhundert rein, vorne schon die bayerischen Illuminaten, aber da gab es mehrere Orden. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir dann auch in manche von den Orden dann auch wieder exoterisch werden, also wieder an die Oberfläche treten. Und da sind einige Orden, die sind dann auch zutiefst in einem rechten völkischen Gedankengut auch drin. Super spannende Figuren, Neo-Templer, Lanz von Liebenfels und all diese Geschichten, die dann wiederum im Grunde genommen die Grundlage geschaffen haben, aus dem dann im 20. Jahrhundert die NS-Bewegung wachsen sollte und dann auch sehr mächtig wurde. Auch das ist ein super spannendes Thema, so diese okkulten, esoterischen Verbindungen der SS-Eliten, was es da schon vorher gab, also Thule-Gesellschaft und so weiter, haben wir auch an der einen oder anderen Stelle hier auch schon mal angesprochen. Das heißt, warum ich dem jetzt so viel Raum eingebe, ist, ich halte es durchaus für wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass eben dieser Russell in Deutschland in Verbindung war zu einer von diesen Gruppen, die es in Deutschland damals schon gab. Ja. Und dass der das sozusagen die Idee davon nach Amerika gebracht hat. Ja. Und diese Gruppen sind, in Amerika entwickeln die sich dann natürlich weiter. Ja. Und lass uns jetzt mal so einen Blick auf dieses Logo werfen. Skull and Bones, der Schädel mit den Knochen. Wenn ich jetzt heute auf der Straße irgendjemanden frage, lassen wir mal die Zahl weg, also nur hier Totenkopf und Knochen, kennt ihr das Symbol? Dann sagt ihr, ja klar, wissen wir Bescheid. Ja, das haben wir alle schon gesehen, denn wir alle kennen das hier. Das hier. Das kennen wir alle. Ja, das ist Piratenflagge. Die Piratenflagge, das ist der Jolly Roger, so nennt man genau diese Flagge. Also heißt Jolly Roger hier der Totenkopf als Piratenflagge. Hat das jetzt was miteinander zu tun? Ich sag schon. Denn diese ganze Idee von Piraterie, das wäre auch mal ein eigenes Thema, aber ich möchte jetzt nur so am Rande mal ganz kurz darauf eingehen. Diese Idee von Piraterie, da haben wir auch ein völlig falsches Bild von. Wir denken uns, das waren da irgendwelche wilden, rumsaufenden Rabauken, die da auf ihren Schiffen waren, aber es ist ganz anders. Das hat zu tun mit Freibeuterei. Das ist eine politische Sache auch gewesen. Das hat zu tun mit gewissen Aspekten von Seerecht. Und diese Freibeuter, das waren keineswegs jetzt irgendwelche primitiven, wilden Gestalten so, sondern das war damals, um so ein Schiff zu steuern, das war Hightech, das war Navigation, muss Mathematik können und so weiter. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Wilden, das ist ein völlig falsches Bild, was entsteht, sondern dieser Freibeutergedanke, das ist eine ganz alte Geschichte auch, was mit Seemacht zu tun hat und was im Grunde genommen auch einer von den Zutaten war in den Mix, der eigentlich unsere abendländische Wirtschaftsgeschichte hervorgebracht hat. Bis hin zu heute, wo wir sowas wie haben wie Globalisierung und so weiter. Dieser Freibeuteraspekt, der spielt doch eine wichtige Rolle. Es ist verwandt mit dem Wort Freihandel auch. Free Trade. Was auch als erstes immer total positiv gilt. Ja klar, hey, freier Handel, bin ich auch dafür. Aber Free Trade, der Begriff, der wurde geprägt von Leuten von der East India Company. Im Handel mit China. Die haben zu China gesagt, hey, wir machen jetzt Free Trade. Wir verkaufen euch jetzt Opium und das müsst ihr nehmen. Und da haben die gesagt, nee, wollen wir gar nicht. Und dann im Namen von Free Trade, jetzt müssen wir Krieg gegen China führen. So kam es zu den Opiumkriegen. So ähnlich muss man sich auch das mit den Freibeutern vorstellen. Ja, das ist ein schönes Wort, aber es ist letzten Endes diese Idee des Raubens auch, die dann später politisiert wird. Ja. Und das ist, glaube ich, kein Zufall. Es ist also nicht zufällig, dass dieses Skull and Bones, also auch dieser Aspekt, von Rauben, von sich erheben über andere, von einer Art Raubtierkapitalismus, könnte man sogar sagen. Das Recht des Stärkeren, ne? Das ist, was dort auf jeden Fall einspielt in diese Ideologie. Ja. der Jolly Roger. Aber diese Totenkopfgeschichte, die kennen wir nicht nur bei den Piraten und nicht nur bei Skull and Bones, sondern ich denke, ihr seid auch vertraut mit dieser Symbolik hier. Das ist jetzt aus der NS-Zeit. Sehen wir sofort hier Waffen-SS. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon ein Problem kriege, weil ich dieses Bild zeige, aber ich glaube nicht, weil es ist rein zur Bildung, dass wir das verstehen. So. Ich sage ja nicht, dass das gut ist, ganz im Gegenteil. Das ist für mich Todeskult, das ist Order of Death. Ja. Und ich meine, das ist hier, taucht es aber auch wieder auf, der Skull and Bones. Totenkopf-Bataillon und so weiter. So haben die sich genannt. Und auch da könnte man es fragen, ist es jetzt nur zufällig? Ist es jetzt eine, mein Gott, warum nicht? Ich meine, so ein Totenschädel ist jetzt auch jetzt keiner designt oder sowas. Das ist ja ein Stück Natur. Und wir werden das Symbol auch noch woanders finden. So. Aber ist es zufällig, dass das auch das Logo ist, sozusagen, was sich die SS gegeben hat? Ich glaube nicht. Denn da sind wir wieder dabei, die SS und die Elite von dem NS-System auch, die ist ja rausgewachsen wiederum aus gewissen Geheimgesellschaften, die man vielleicht am äußersten rechten Rand auch vermuten kann. Aus diesen Geheimgesellschaften rausgewachsen sind ja Gruppen wie die SS. Die SS ist ja genauso organisiert wie eine Geheimgesellschaft. Da gibt es die ganzen Einweihungen und diese ganze okkulte Dimension, Wewelsburg. Und ich hatte auch schon mal das eine oder andere hier angesprochen, rund um das Thema, als es um den Gral ging und Otto Rahn und diese ganzen Geschichten. Das heißt, die SS ist im Grunde auch aufgebaut, wie so ein Orden. Wie so ein Orden mit, und das ist auch jetzt nicht meine Interpretation, das haben Leute wie Himmler selbst gesagt. Die sehen sich selbst in der Tradition wiederum dieser Tempelritter und deutsche Ordensritter. Genau in dieser Tradition sehen die sich, in dieser Linie so. Und deswegen glaube ich das, oder ich vermute es, wir wissen es ja nicht, aber mir scheint es schon durchaus möglich, dass hier dieses SS-Totenkopf-Symbol, dass es dieselbe Quelle hat letzten Endes wie der Skull and Bones Orden. Dass es einen gemeinsamen Vorläufer hat, zumindest geistig. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist es, ich erzähle diese ganzen Dinge auch nur, um zu zeigen, wie wichtig dieses Thema Skull and Bones ist. Und dass es nichts ist, wo man jetzt so schnell sagt, naja, das ist ja nur Verschwörungstheorie, sondern hey, ich meine, wir reden hier wirklich von wichtigen Dingen in der Geschichte. Also das mal hier zu diesem ganzen Logo und die Vorläufer, die es da gab. Ja. Übrigens, wo wir bei den Vorläufern sind und Freibeuter bei diesen Gedanken, jetzt nur eins, das geht auch, ist auch nur am Rande, aber trotzdem streift es dieses Thema. Das ist dieses mit den rot-weißen Streifen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist nämlich auch ein Teil von diesem angelsächsischen Erbe, ist auch der normannische Anteil. In der englischen Geschichte gibt es eben die Angelsachsen und es gibt die Normannen. Und beide sind dann irgendwann im Laufe der Geschichte hat sich das verschmolzen. So. Nachdem es vorher da große Kämpfe gab, kennen wir alles. Bei den Normannen, auch Wikinger genannt, deren Drachenboot hat dann dieses rot-weiße, weiß gestreifte Segel. Das ist historisch, das ist nicht, dass wir uns das so vorstellen. Wir wissen, dass die so ausgesehen haben, diese Segel. Es gibt Leute, und ich gehöre eigentlich auch dazu, die sagen, dass es da eine Traditionslinie gibt von diesen normannischen Segeln hin zu den rot-weißen Streifen der East India Company. Das ist nämlich deren Flagge. Die Flagge der East India Company sind rot-weiße Streifen, so quer in dem Fall. Und daraus gewachsen ist wiederum Star Spangled Banner, die Flagge der Vereinigten Staaten. Welche Tradition ist es? Auch wieder dieses Ding, Freibeuter, diese Wikinger-Idee, also auf See und erober dir Dinge. Ja, das ist, ich glaube, dass das dort auch mit reinspielt. Und das ist sozusagen so der geistige Hintergrund, aus dem dann solche Eliten, die wir heute agieren sehen, die heute halt, heute nicht mehr mit Piratenschiffen direkt rumfahren, aber heute halt ein System installieren auf dieser Welt, was lauter wohlklingende Namen hat. Freihandel, ja, Globalisierung, gemeinsames Dorf und so weiter, das gemeinsame Haus bauen, übrigens auch so ein schönes Freimaurerbild, wir bauen sowas. Aber was erschaffen wird, sind Strukturen, die im Grunde genommen diesen alten Räubereigedanken jetzt in so eine legale Basis bauen. Deswegen sind so Gruppen wie Skull and Bones wichtig, weil die jetzt aktiv sind und weil genau das die Leute sind, die diese Strukturen aufbauen, wo ganz viele Leute heute eher intuitiv auch so ein Unbehagen fühlen. Ja, wir sind auch, fast jeden, den ich kenne, ist bereit, ey, wir sind weltoffen und so, aber Weltbank, WHO, UNO und wir haben ja manche von diesen Organisationen schon genauer angeschaut. UNESCO, erinnert euch, was da für Leute sind, so, die da am Start sind. Ja. Da kommt dieses Unbehagen her, weil die eben Strukturen aufbauen, die nicht wirklich von unten kommen und die Menschen verbinden, sondern weil sie Strukturen aufbauen, wie Eliten, relativ kleine Gruppen von diesem Wohlstand von der Welt und von den Völkern halt profitieren, wie die den aussaugen. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Ja. Lass uns mal über den Okkultismus sprechen von dieser ganzen Sache. Ich tue mal das Logo wieder weg hier, das wird mir auf Dauer dann doch zu arg hier. Komm mal wieder zurück hier zum Skull and Bones Logo. Aber es sind ja letztens dieselben. Es ist, oder die gleichen, sie gleichen sich. Ja. Es sind nicht dieselben, aber die gleichen sind es. Eins von diesen, von den Fragen, die man sich bei Skull and Bones stellt und übrigens auch bei einigen weiteren Geheimgesellschaften ist die Frage des Okkultismus. Viele von den Einweihungsriten, die machen, sind ja zutiefst okkultistisch. Bei Skull and Bones, okay, ist eine Geheimgesellschaft, keiner weiß es so genau oder keiner von den Insidern. Aber da sind schon so ein paar Sachen sind rausgekommen. Man weiß zwar ungefähr, wie das abläuft, so Einweihungsriten. Und da passieren dann so bizarre Dinge, dass die da sich in einen Sarg legen, der zu Initiierende muss sich in einen Sarg legen, muss sich nackt ausziehen, muss dann in dem Sarg irgendwie onanieren und seine sexuellen Visionen irgendwie preisgeben und drumherum sind die ganzen älteren Bonesmen und das ist alles dann so ein Psychodrama, was da aufgeführt wird. Die schreien den dann an und der wird dann Angst und Schrecken versetzt und lauter solche Sachen. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, und das gilt nicht nur bei Skull and Bones, sage ich bei so vielen von diesen Gruppen, Bohemian Grove könnte man genauso erwähnen, was diese ganze okkulte Rahmen, den die da spannen. Aber wenn ich mir das so anschaue und wirklich mal so fühle, dann ganz ehrlich, dann fühle ich da keine wirkliche Magie, keine wirkliche Initiation in gewisse tantrische Praktiken oder sowas. Das fühle ich dort gar nicht. Sondern mein Eindruck ist, dass es wie so ein Abklatsch ist von vielleicht älteren Wissen oder Erinnerungen, wo man wirklich noch wusste, was so ein Ritual eigentlich für eine Bedeutung hat. Also heute erscheint mir da vieles nur noch Mummenschanz. Denn viele von den Sachen hier haben auch eine tatsächliche Bedeutung. Ich erinnere euch, ich habe euch mal hier an dieser Stelle auch erzählt über die Gruft des Kapuzinerordens in Palermo. Erinnert ihr euch noch? Das ist auch da, wo die ganzen Skelette ausgestellt sind und diese ganzen Mumien und überall Schädel und so. Und da habe ich euch gesagt, die Idee dahinter ist eben dieses Memento Mori, erinnere dich an den Tod. Und das ist eigentlich auch ursprünglich so diese Idee, warum man sich vielleicht auch mit so einem Schädel auseinandersetzen kann, warum das zum Beispiel heute noch zahlreiche Yogi-Schulen in Indien, Yogis und Sadhus, da müssen, wenn du dort in so Gruppen kommst, da gibt es solche Initiationen, da musst du dich auch damit auseinandersetzen. Du musst vielleicht sogar auf dem Verbrennungsplatz meditieren eine Weile und vielleicht sogar, da gibt es auch Gruppen, die gehen ins Extrem rein, musst auf irgendeinem Leichnam sitzen und so weiter. Aber da ist noch ein echtes Wissen, warum man das macht. Das hat eben mit Memento Mori zu tun, also diese eigene Vergänglichkeit irgendwie mal klarkommen damit. Ja. Aber bei diesen ganzen Gruppen scheint mir das oft nur noch so ein Abklatsch zu sein. Ja, die wissen gar nicht wirklich, was sie machen. Genauso wie, wenn sie dann da onanieren und dann gleichzeitig da dieses ganze Psychodrama und Geschrei, da erkenne ich noch so ganz rudimentär, erkenne ich da gewisse tantrische Praktiken, die man heute noch in Indien oder auch in Tibet oder so, also in Asien, in manchen Klöstern lebt. Aber da habe ich das Gefühl, und ich sage jetzt gar nicht, dass das gut ist. Ich selber versuche es mal völlig wertneutral. Aber dort in Indien oder in Tibet, da habe ich das Gefühl, die wissen noch einigermaßen, was sie tun. Während hier bei uns das nur noch, das sind Leute, die sind ignorant und die wissen gar nicht, was sie machen, aber irgendwie spielt es da noch mit rein. Eben diese Eros und auch Tod. Und was es letzten Endes ja geht bei diesen Sachen, das sind die, ich nenne es immer so, diese elementaren Kräfte, die im Menschen sind. Und da spielt natürlich Sexualität eine entscheidende Rolle und auch der Tod. Und auf gewisse geistige Ebenen zu kommen, muss man halt diese Dinge transzendieren. Ja, das ist, um was es halt letzten Endes geht. Aber das, was die bei diesen Einweihungen machen, das scheint mir nur noch ein Abklatsch zu sein. Also ganz ehrlich, ich bin mir da nicht sicher. Ich will das auch nicht verharmlosen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass diese Leute wirklich eine magische Macht haben. Das glaube ich nicht. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt auf der Welt. Aber dann sind es nicht diese Bonesmen. Schaut euch diese Leute an. Ich meine, wir alle kennen auch bekannte Bonesmen. Hier der letzte Bush-Präsident zum Beispiel. Der ist einer von den ganz bekannten Bonesmen. Ich will jetzt nicht sagen, wir dürfen solche Leute auch nicht unterschätzen. Der ist vielleicht nicht so dumm, wie er aussieht, wollte ich jetzt schon fast sagen. Nein, nicht so dumm, wie er sich öffentlich gibt. Jeder hat über den gespottet. Der ist offensichtlich ein bisschen einfach gestrickt. Ist vielleicht gar nicht so. Aber auf der anderen Seite spüre ich dort nicht so eine große magische Macht oder sowas. Also eine okkulte Power, die hat er gar nicht. Sondern was es für mich sind, ist, es sind halt Orden von mächtigen Familien, die sich da zusammentun. Und die haben natürlich schon eine Macht, aber deren Macht ist eben nicht irgendwie aus meiner Sicht magisch oder gar von irgendeiner einer größeren Instanz, von Gott oder sonst wem gegeben, sondern deren Macht ist halt rein in dieser materiellen Welt. Für mich sind diese Bonesmen vielmehr die grauen Männer. Um so ein Bild von Michael Ende zu bringen. Kennt ihr ja Michael Ende, Momo, ja? Das sind die grauen Männer. Das ist, was die sind. Die sind gar nicht so sehr als okkulte Magier. Die mag es vielleicht auch geben. Und da mag es vielleicht auch Orden geben. Aber bei denen scheint mir es eher, das ist dieses graue Männer. Das sind die haben eine weltliche Macht. Die bauen ihre Karrieren aneinander. Da werden Familien verflochten. Es geht zum Teil über mehrere Generationen. Die dort ihre Okkult nur im Sinne von verborgen, ihre Verbindung knüpfen schon in jungen Jahren und dann geht es ein Leben lang, Geschäftsverbindung. Und ich werde die eine oder andere werde ich hier auch noch aufzeigen, wenn ich ein bisschen mehr um auch auf die Mitglieder zu sprechen komme. Aber für mich ist es sozusagen das eher ein Machtverbund. Und das ist auch ein Grund, warum man eigentlich sich diese Sachen mal genauer anschauen sollte, weil diese Menschen eben wirken in unserer Welt. Die bauen diese Strukturen auf, die wir sehen und die wir als Einschneiden unserer Freiheit empfinden. Also ich empfinde es zumindest so. Ja? Und viele andere Menschen auch, viele auch intuitiv. Aber diese Strukturen, die sind dann nicht irgendwie natürlich gegeben, sondern die kommen von Menschen. Und das sind diese Menschen. Die organisieren sich. Ja? Und ich spreche hier nur drüber, um das mal so zu zeigen. So, es ist das, was wir wollen. Ne? Hier, was auch noch sehr interessant ist bei Skull & Bones, wo wir schon bei diesem Bereich sind, Okkultismus und Magie. Es wird davon berichtet, dass die wirklich fast eine Besessenheit haben, so von Schädeln. Und dass da in diesem Tomb in Yale unten, dass da ganz viele Schädel sind. Also nicht nur einer so als Symbol von ihrer Gruppe, sondern dass wirklich ganz viele Schädel sind und Knochen und dass die sich da umgeben darin. Es geht so weit, dass man sagt, dass die dort aus Schädeln trinken. Übrigens auch hier, auch das, wo wir schon vorhin bei den Wikinger waren, auch das so eine kleine Reminiszenz an diese normannische Tradition innerhalb dieser angelsächsischen Eliten. Das darf man nicht vergessen. So. Das ist auch dieses aus Schädeln trinken. Völlig unabhängig davon, ob die Wikinger das wirklich gemacht haben oder nicht, weil da wird da auch viel reinprojiziert. Völlig unabhängig davon, ob die es gemacht haben oder nicht. Aber es wird so als Wiking-Attribut gesehen, dieses aus den Schädeln der besiegten Gegner zu trinken. Ja. Tatsächlich heißt da heute noch in den skandinavischen Sprachen, wenn du anstößt mit zwei Bier oder so, dann sagen die ja Skoll. Skull ist der Skull, das ist der Schädel. Also ich meine, sie schädeln halt sozusagen. Das ist und wie gesagt, es geht nicht darum, ob die das wirklich gemacht haben, ob das eine historische Wahrheit ist. Es geht darum, dass der Skull bei uns auch dieses Attribut in sich aufnimmt. Das ist auch eben eine Traditionslinie. Die wird oft untersehen oder übersehen, diese normannische Linie. Ja, aber diese Besessenheit mit den Schädeln, das ist wirklich absurd. Die haben dort auch dann fast schon wie so Trophäensammlung eine Reihe prominenter Schädel. Also von prominenten Menschen. Das ist unter anderem der Schädel von Martin van Buren. Martin van Buren ist ein ehemaliger US-Präsident. Einer aus der frühen Zeit der USA. Ich glaube, es war der 8. oder 9. Präsident. Martin van Buren. Dem sein Schädel ist im Tomb in Yale. Aber auch der Schädel von Pancho Villa. Pancho Villa, so Rebell, Freiheitskämpfer in Mexiko gewesen. Also heute, ja, ein Rebell, einer, der gegen die spanische Herrschaft gekämpft hat, ein Freiheitskämpfer. Pancho Villa, große Figur in der amerikanischen, also ein amerikanischer Mythos, mexikanische Heldenfigur. Aber auch ganz bekannt der Schädel von Häuptling Geronimo, Häuptling der Apachen, den haben die auch dort in Skull & Bones in ihrem Keller unten drin. Auch da, Geronimo, den kennen bei uns vielleicht nicht so viele. Ja, wir kennen eher Winnetou. Aber Winnetou ist eine Fiktion, klar, Karl May. Aber das Vorbild wahrscheinlich von Winnetou, also das Vorbild für diese Figur, ist der echte Geronimo. Das ist eine historische Figur. Der war eben Häuptling der Apachen. Apachen ist auch, das ist ein Überbegriff. Da gab es halt mehrere Stämme und das waren die Apachen-Stämme. Also es ist nicht ein Volk oder sowas. Ja. Aber der kam von einem von diesen Stämmen und der ist eine historische Figur. Der war von einer von den Indianern, die den weißen amerikanischen Yankee-Soldaten wirklich die Hölle heiß gemacht haben. Ja. Das war ein krasser Kämpfer. Und innerhalb der Indianer, bei den Indianern in Amerika, auch heute noch, oder indianische Kultur, oder auch Bewunderer von indianischen Kultur, da hat dieser Geronimo, der hat eine ganz große Stellung. Der Mann ist ein Mythos. Da gibt es zahlreiche Legenden, die sich um den ranken, wie der immer wieder den Häschern entkommen ist. Die haben den Jahrzehnte gejagt, ja, und immer wieder schon fast festgenommen. Dann ist er wieder entflohen. Und manche Leute sagen, der hatte irgendwelche spirituellen Kräfte und konnte sich in einen Vogel verwandeln und ist weggeflogen. Egal, ob das stimmt oder nicht. Um was es geht, ist, dass dieser Geronimo eben so eine ganz besondere Figur war, der eine besondere Aura ausstrahlt. Und dem seinen Schädel haben die dort halt auch geraubt. Und tatsächlich soll es Prescott Bush höchstpersönlich gewesen sein. Prescott Bush, einer aus den Bush-Präsidenten. Nee, Prescott Bush war sozusagen der Urgroßvater oder der Großvater vom ersten Bush und der Urgroßvater vom zweiten Bush. Und der Prescott Bush, auch schon Bonesman damals, 20er, 30er Jahre, der Prescott Bush persönlich soll den Schädel von Chief Geronimo geraubt haben. Und es ist erst ein paar Jahre her, dass die Apachen Nachfahren von dem Stamm, die da heute noch leben, dass eine Abordnung von denen den amerikanischen Staat verklagt hat auf Wiederherausgabe von dem Schädel von Chief Geronimo. Weil sie sagen, hey, das ist unser Mann, das ist, und wir wollen den in unserer Erde nach unseren Riten irgendwie seine letzte Ruhestätte geben. Und wir wollen nicht, dass unser Schädel eventuell vielleicht sogar missbraucht wird in irgendwelchen dunklen Riten und wer weiß, wie weit das geht, von irgendwelchen Leuten dort an der Universität Yale. Eigentlich eine faire Sache. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie dieser Prozess ausgegangen ist. Aber das zeigt nur, wir reden ja nicht nur von irgendwelchen Legenden, sondern für die Indianer ist es auch so. Der Schädel von Chief Geronimo, den haben die. Und die Bonesmen selbst sagen ja auch, dass sie den haben. Also das ist auch schon so ein komischer Todeskult auch, der dort ist. Und wie gesagt, der Tod an sich und auch das Beschäftigen mit dem Tod ist nicht verkehrt. Es gibt dieses echte Memento Mori, diese eigene Vergänglichkeit sehen. Aber das kann eben dann auch ganz schnell, wenn man das nicht wirklich verinnerlicht versteht, dann in so eine Todesbesessenheit gehen und dann Schädel. Und das scheint mir eher hier der Fall zu sein. So. Ja, Skull and Bones. Unabhängig davon, ob die jetzt wirklich eine okkulte, also im Sinne von magische Mächte haben oder nicht, das letzte Wort ist auch nicht gesprochen, das ist meine Einschätzung, aber so genau weiß man es nicht. Aber ganz unabhängig davon, was wir wirklich wissen, ist, dass die weltliche Macht haben. Dass es eine wirklich machtvolle Elite ist, über die man bis vor kurzem noch gar nicht richtig sprechen konnte. Also ich meine, wir können jetzt hier frei aufsprechen, ich habe jetzt keine Sorge, dass jetzt hier gleich was passiert, aber es... Bis vor wenigen Jahren war Skull and Bones, das war echt so ein No-Go. Und wenn Bonesmen darauf angesprochen werden, auf ihre Mitgliedschaft, dann reagieren die höchst pikiert. Es gab ja vor ein paar Jahren, 2004 war es, glaube ich, da war der Präsidentenwahlkampf von George Bush Jr., also der jüngere Bush, und sein Gegenkandidat von den Demokraten war John Kerry. Und die waren beide in Skull and Bones. Ich meine allein das, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Weißt du, USA hat 300 Millionen Einwohner. Diese Skull and Bones ist eine extrem exklusive Vereinigung. Du kannst zu Skull and Bones, das müssen wir auch mal erzählen, du kannst dort nicht Mitglied werden, wenn du das willst. Dass du sagst, ey, ich würde es gern, auch exklusive Clubs kannst du immer noch Mitglied werden. Ich kann in den Golfclub gehen, kostet halt, aber werde ich Mitglied. Es geht bei Skull and Bones nicht. Du kannst nichts beantragen. Skull and Bones ruft dich. Und das ist nur ganz wenige. Ich glaube, es sind im Jahr, also pro Jahrgang, das ist ja nach wie vor eine Universitätsverbindung, die rekrutieren aus den Senior-Jahrgängen. In Amerika gibt es ja letztens vier Jahrgänge auf den Universitäten, Freshman, Sophomore, Junior und Senior. Das heißt, die in ihrem Abschlussjahr sind im College, die Ältesten, die werden rekrutiert am Anfang ihres Abschlussjahres. Du bist also im Grunde nur ein Jahr deiner Studentenzeit überhaupt Bonesman und danach geht es dann sofort in andere Berufe rein. Und die Bonesmen, die rekrutieren dich. Du bekommst eine Einladung. Du kannst nach keiner Einladung fragen. Du bekommst die Einladung. Wenn du sie bekommst, kannst du sie annehmen oder auch nicht. Wenn du sie annimmst, gibt es kein Zurück mehr. Aber das ist also ein extrem elitärer Club. Und allein das muss man sich schon fragen. Weißt du, wenn so eine kleine Gruppe, und wir reden von historisch insgesamt, also von der Zeit, wo der gegründet wurde bis heute, sind es vielleicht ein paar tausend Bonesmen. Zahlen, die ich gehört habe, gehen so von 7, 8, lass es 10.000 sein. Und da rede ich von der ganzen Geschichte, so, seit es die gibt. Aktuell lebendige Bonesmen weniger als 1.000, ein paar hundert. Und wenn so ein kleiner Kreis dann die Präsidentschaftskandidaten von zwei Parteien stellt, zur selben Wahl, ich meine, hey, dann ist das ein Faktor, oder nicht? Da muss man sich damit beschäftigen. Da muss man fragen, hey, was ist hier los? Aber ihr erinnert euch bestimmt bei diesem Wahlkampf, wenn man dann die gefragt hat, sowohl der Bush als auch der Kerry, die wurden befragt in so einer Fernsehtalkrunde sogar. Also hey, Respekt überhaupt an den Typen, der die Frage gestellt hat. Aber dann lächeln die das sofort weg. Die sagen, machen da irgendeinen Scherz, oh, it's so secret, I can't talk about it. Und dann ist das Thema gegessen so. Aber wie heißt es, allein einen Bonesman damit zu konfrontieren, dass er Mitglied ist, welche harte Reaktion du da bekommen kannst, dafür habe ich ein kleines Video für euch am Start. Denn das ist aufgenommen worden vor ein paar Jahren erst, 2006 oder 2007. Das heißt, es war schon nach dieser Präsidentenwahl. Und aber John Kerry hat die Wahl verloren, aber er war natürlich immer noch eine öffentliche Person, ein wichtiger Politiker. Und der hat hier an der Universität von Florida hat der einen Vortrag gehalten, eine Veranstaltung gehabt. Und da durften danach Studenten Fragen stellen. Durften denen Fragen stellen. Das ist ganz normal eigentlich. Ja? Und da ist dieser junge Student hier. Und der stellt dem John Kerry die Frage, der konfrontiert ihn damit, mit seiner Mitgliedschaft beim Orden von Skull and Bones. Und dass doch der Bush auch Skull and Bones Mitglied ist. Und ob da nicht ein Interessenkonflikt ist. Und der stellt diese Frage. Völlig legitim. Diese Frage sollte jeder Journalist stellen. Ja, und der stellt die Frage und guck mal, was mit dem passiert. Schau euch das mal an.
Also, were you a member of Skull and Bones in college with Bush? Were you in the same secret society?
That's all right. Let me answer his question.
Excuse me, were you arrested? Whoa, 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 whoa. Is anybody watching this? What are you doing?
Because it's a very important question.
What did I do? Get off me! You know what? Get off the system! Get the fuck off me, man! I didn't do anything! Don't tase me, bro! Don't tase me! I didn't do anything! Ow! 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 Ow!
Der wird, da kommt, ganz so schnell schaut er gar nicht, wie der auf einmal vom Mikrofon weggezerrt wird. Nicht von irgendwelchen Universitätssicherheitskräften, nicht weil er sich irgendwie falsch benommen hat. Ja, der ist aufgeregt, das ist aber auch ein emotionales Thema, der ist ein junger Mann und natürlich ist er aufgeregt, aber er benutzt keine Beleidigung, er hat ein Rederecht, er hat sich dort angemeldet und er stellt aus meiner Sicht eine völlig legitime Frage. Aber guck mal, der wird da mit Polizeigewalt, wird er vom Mikrofon weggezerrt, wird dann zu Boden gerungen und das eskaliert noch und am Ende wird er da noch getasert. Ihr kennt schon diese neuen Elektroschocker, die Polizei dort hat in Amerika. Wird dann noch getasert. Und während da noch irgendwie diese Veranstaltung läuft und der graue Mann John Kerry so hört seine Stimme, wie er da weiterredet, ist da dieser junge Mann, der da in Schmerzen schreit und der da niedergemacht wird. Ja. Und das alles nur, weil er öffentlich den Kerry damit konfrontiert hat, dass er ein Bonesman ist, was er einfach mal der Wahrheit entspricht. Das ist vor wenigen Jahren gewesen. Da zeigt ihr mal, das kann man mal sehen, welche was für eine krasse Macht die noch haben. Und an der Stelle möchte ich mal überhaupt mal sprechen, so, wenn wir das gesehen haben, über dieses Thema Macht von studentischen Bindungen. Und warum ist es denn so, dass Skull and Bones, dass da überhaupt niemand drüber berichtet? Wenn man über Skull and Bones redet, so wie unser eins, dann kann es sein, dass der Vorwurf, der gebracht wird, ja, aber diese Art von Wissen, das führt zu nichts und das führt eher in so eine rechte Richtung und am Ende vielleicht sogar Rassismus und Antisemitismus. Das ist wirklich so. Ich hab schon mit einem Intellektuellen da mal eine längere Diskussion gehabt, der auch eher so linksintellektuell ist und hab so gefragt, ja, aber ich meine, warum, was ist denn daran bitte rechtslastig, wenn man sich mit Skull and Bones beispielsweise beschäftigt? Und der argumentiert eben so. Der sagt, naja, aber diese ganze Bankenkritik und Kapitalismuskritik, das ist eben dann potenziell schon Antisemitismus und so weiter. Wobei ich dann sage, aber was definiert dich denn dann als links? Ich meine, sind wir nicht, als Linker bist du doch auch eigentlich, willst du doch auch diese Welt verändern. Und der hat mir dann gesagt, die linke Position ist, es geht darum, die Strukturen zu verändern. Der sagt, der Kapitalismus ist das Problem. Der Kapitalismus und seine Strukturen ist das Problem. Wir müssen den Kapitalismus verändern. Und da stimme ich ja völlig zu. Das sehe ich auch so. Nur sage ich, aber wie willst du denn die Strukturen verändern, wenn du gleichzeitig aber die Menschen, die diese Strukturen geschaffen haben, ausklammerst? Denn es sind ja Menschen, die Struktur geschafft haben. Das ist ja, unser Wirtschaftssystem ist ja nicht ein Ausdruck von einem Naturgesetz oder sowas. Nein, es sind Menschen, die das geschaffen haben. Das sind Rechtsakte, die dahinter stehen. Deswegen haben wir ja gerade, wo wir schon bei den Indianern waren, die Naturvölker das auch nie kapiert. Was wollen die eigentlich von uns? Kaufvertrag hier, das Land verkaufen, Eigentum. Der ganze Begriff Eigentum ist ein abstrakter Begriff. Nicht zu verwechseln mit Besitz. Besitz gibt es auch bei Indianern. Hey, ist mein Tomahawk. Wenn du ihn mir wegnimmst, kriegst du Ärger. Aber Eigentum, etwas, was du verpfänden kannst, Geld, diese ganzen Dinge, das sind abstrakte Rechtsbegriffe. Die haben Menschen erfunden. Das heißt, wenn du wirklich, und ich spreche jetzt wirklich auch zu jungen Leuten da draußen, ey, wenn du die Welt verändern willst, wenn du die Strukturen verändern willst, wenn du vielleicht diesen Mensch- und naturausbeutenden Kapitalismus verändern willst, dann reicht es nicht nur zu sagen, oh, ich ändere die Strukturen, sondern du musst dir doch die Leute angucken, die diese Strukturen geschaffen haben. Ohne die wird es nicht gehen. Die werden dann nicht einfach zuschauen, wie du das veränderst, sondern die haben diese Strukturen geschaffen und sie schaffen sie weiterhin, verfeinern die weiterhin und das eine kannst du nicht vom anderen trennen. Und da Sorge zu haben, oh, aber wenn ich jetzt mich um diese Menschen kümmere, um Organisationen und so, dann könnte ich vielleicht auf unangenehmes Terrain kommen, wo man dann vielleicht rechtslastig wird. Aber da nimmst du dir einfach die Macht auch. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass es früher sehr wohl auch linke Tradition war, diese Netzwerke kenntlich zu machen. Das hat, im Grunde genommen hat sich das alles erst mit dem Zweiten Weltkrieg verändert. Das ist dadurch, dass man halt diesen Faschismus erlebt hat und die Hitlerzeit erlebt hat, ist für die meisten, die sich so in der linken Tradition sehen, ist halt der Hauptgegner jetzt einfach rechts. Und das Hauptthema, was du als Linke machst, ist der Kampf gegen dieses Rechte. Das ist, sehen wir bis heute, was das am meisten definiert. Aber vor dem Krieg war das durchaus anders. Also die Generation meiner Großväter, die wussten sehr wohl, wer Rockefeller ist. Die wussten das, weißt du? Die wussten um diese Bankengruppen, um diese Großkapitalisten, um die Logen, um die Hinterzimmerpolitik und so weiter. Das wussten die sehr wohl. Und die haben das damals die ganze Zeit angesprochen. Aber heute wird es eben ausgeklammert. Aber ich sage, wir müssen uns mit dem beschäftigen, weil das sind die Leute, die diese Strukturen schaffen. Und nur die Strukturen bekämpfen, das ist dann wie nur ein Symptom bekämpfen. Du musst aber gucken, warum ist das Symptom da? Das ist aus meiner Sicht. Und das ist auch der Grund, warum ich das für wichtig halte. Und ich auch nicht möchte, dass da jetzt Leute sagen, ah, das ist so ein komisches rechtes Thema. Nein, ist es nicht. Das ist kein rechtes Thema. Als ich selber noch Student war, in den 90er Jahren, ich war jetzt nie in irgendwelchen, weder in studentischen Verbindungen, noch war ich in irgendwelchen linken Studentengruppen, aber ich war potenziell eher linksorientiert als junger Mensch. Und ich kann mich erinnern, ich bin auch einmal auf eine Demonstration gegangen gegen solche studentischen Verbindungen. Das war der sogenannte Coburger Konvent. Kommt einmal im Jahr in Coburg, kommen so studentische Verbindungen aus ganz Deutschland zusammen und ja, was auch immer, was sie dort halt feiern. Und da gab es jedes Jahr eine Gegendemo. Ich war als junger Mann auch dort. Allerdings auch nur einmal, weil ich mir da schon eben als junger Mann dann gedacht habe, was mache ich eigentlich? Ich meine, okay, da laufen die jetzt rum in ihren Uniformen, da diese Studentenverbindungen und ich demonstriere dagegen. Aber warum denn eigentlich? Die sollen doch machen, was sie wollen. Die können machen, was sie wollen, ich mache, was ich will. Und eigentlich, also deswegen mache ich sowas nicht, auf irgendeine Gegendemo gehen, finde ich an sich schon verkehrt. Ist mir damals aufgefallen, aber damals war ich dort. Aber warum erzähle ich das? Nur um zu zeigen, dass wenn es um die deutschen studentischen Verbindungen geht, da ist man dann schon bereit, auch irgendwie das zu thematisieren und das vielleicht auch zu kritisieren, kritisch hinterfragen. Hey, was ist denn hier? Das sind elitäre Verbindungen. Was machen die überhaupt? Die gründen private Seilschaften. Das sind Karrieristen, Leute, die Netzwerke aufbauen. Da kritisiert man das schon. Aber wenn wir jetzt anfangen, die richtig großen, noch viel mächtigeren Organisationen anzusprechen, da ist es dann auf einmal Verschwörungstheorie. Da ist es dann auf einmal bäh, irgendwie rechtslastig. Das kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, das kann ich nicht verstehen. Weil wenn du so diese deutschen Verbindungen kritisierst, und das kann man schon. Also, die haben natürlich eher eine rechte Tradition. Das ist halt deren Tradition auch. Und so, da werden die kritisiert. Dafür kritisiere ich sie allerdings gar nicht. Aber was ich noch nie gemocht habe, sind eben auch so reine Karrieristen. Und ganz ehrlich, als ich selber Student war, ich habe keine Verbindungsleute kennengelernt, die mich irgendwie beeindruckt hätten. Also die meisten, die ich da kennengelernt, die meisten von denen waren auch eher wirklich Karrieristen. Da waren kaum Leute dabei, die irgendwie eine politische Vision hatten oder sowas. Und die meisten von denen haben es halt gemacht, naja, dass du halt nicht ganz so allein bist oder sowas. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, wenn du gegen Coburger Konvent demonstrierst, dann kannst du nicht bei Skull and Bones sagen, oh, das ist aber rechte Verschwörungstheorie. Weil hey, ich meine, hier reden wir von viel, viel mächtigeren Gruppen. Ja. Und um das jetzt mal, wirklich die reale Macht auch zu zeigen, die diese Leute haben, lass uns jetzt mal auch noch auf ein paar von den Mitgliedern schauen. So ein paar von den Namen, die da auftauchen. Das sind so viele interessante Namen dabei. Ich habe also wirklich, die sind auch bekannt, das ist auch interessant. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag, auf jeden Fall auf Englisch, könnt ihr mal angucken. Das ist a List of Names of Bonesman oder so ähnlich. Und da geht das durch, weißt du, über die Jahrzehnte so, die Namen. Und wenn du das nur so überfliegst, du musst dir da noch nicht mal das intensivst bis ins kleinste Teil nachschauen, nur überfliegen so, was da alles rauskommt, weißt du, welche ganzen Querverweise da entstehen. Ich habe ja nur so ein paar von den Namen aufgeschrieben, nur von den Namen, die sagen schon viel. Bei den Bonesman, bei den Listen, da tauchen halt Familiennamen auf, wie beispielsweise Vanderbilt. Habt ihr Vanderbilt schon mal gehört? Das ist vielleicht bei uns gar nicht mehr so in der ersten Reihe, aber Vanderbilt ist auch eine niederländische Familie, eigentlich ein Vanderbilt. Die waren so im 19. Jahrhundert sehr, sehr mächtig. Eine der mächtigsten Familien in Amerika. Eisenbahn, Tycoone, die Eisenbahn übers Land gezogen haben. Vorher Räder, also Schifffahrtsräder. Ey, mächtige Leute, die Vanderbilt-Familie. Viele von denen in Amerika, in allen möglichen Posten. Gab es nicht sogar mal einen Präsidenten Vanderbilt? Ich glaube fast schon, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die Vanderbilts tauchen da auf. Da tauchen die Rockefellers auf. Der Name Rockefeller. Brauche ich euch heute nicht mehr viel dazu sagen. Rockefeller, das waren die Begründer von Petrodollar. Die Begründung von diesem Ölimperium. Rockefeller-Öl. Mega groß. Ja? Und ich meine, deren Nachwuchs, die sind da in diesen Verbindungen drin. Wie gesagt, diese Verbindungen, das sind, wie wirst du da ausgewählt? Weil du eben schon zu gewissen Familien gehörst. Verstehst du? Das ist auch diese Blutsbande, die da eine Rolle spielt. Aber Rockefeller, ich meine, wenn es ums Thema geht, Verschwörung, Kapitalismus, wer diese modernen kapitalistischen Strukturen aufbaut, Rockefeller ist der größte Name. Rockefeller, Rothschild. Rothschild, der Name taucht dort auch auf. Das sind also so Leute, die dort in Verbindung stehen mit diesen Gruppen. Harriman. Ich sage jetzt oft gar nicht wie die Vornamen, weil es sind oft, manche Familien haben wirklich mehrere Mitglieder über mehrere Generationen. Es geben die Familien. Harriman, das ist die Harriman von Brown Brothers Harriman. Das Brown Brothers Harriman, eine der ältesten Banken der Welt, eine der ältesten Banken Amerikas. Eine der ältesten Banken Amerikas. Berüchtigt geworden in der Zeit, hier in den 30er Jahren. Brown Brothers Harriman, bei denen war übrigens auch der Prescott Bush, also der Vorfahr von den beiden Bush-Präsidenten, auch Bonesman natürlich, genauso wie Harriman Bonesman. Da treffen die sich und danach machen die Business. Der Prescott Bush, der war zum Teil mit dieser Brown Brothers Harriman Bank verbandelt. Der hatte Anteile an diesem Unternehmen. Und das ist genau diese Bank, die dann wiederum Geschäfte gemacht hat in den 30ern mit Hitler-Deutschland. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Wall Street Bank und da sind solche mächtigen Leute und die machen aber Handel. In erster Linie ging es über Fritz Thyssen. Fritz Thyssen wiederum Stahlmagnat in Europa. Und wenn man sich das fragt, wie kann es sein, dass die Handel miteinander getrieben haben? Und wir reden hier wirklich nicht, dass die irgendwelche reinen zivilen Kram ausgedealt haben. Da geht es um Petrodollar, es geht um Öl, es geht um Kriegswirtschaft. Das ist, um was es dort geht. Fritz Thyssen ist Stahl, Rüstung. Rockefeller sind die Connection zum Öl, weil Deutschland hatte nie Öl. Deutschland hatte ein Ressourcenproblem. Klar, da gab es dann hier synthetisches Öl und so weiter. Aber um wirklich auch diese ganze deutsche Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten, wirklich die Maschinerie, brauchtest du auf jeden Fall auch Öl von außen. Und sei es nur gewisse Additive, die ein Flugzeugmotor zu einem Flugzeugmotor machen. Fakt ist, ohne hier Rockefellers Öl Und ohne Brown Brothers Harriman und diese Connection mit Prescott Bush hin zu Fritz Thyssen, wäre die deutsche Wehrmacht nicht auf diesem Level gewesen, was sie war. Das geht bis dahin, dass im Zweiten Weltkrieg manche Fabriken nicht bombardiert wurden, weil es amerikanische Fabriken sind. Das muss ich mir mal vorstellen. Die aber Kriegsrüstung produziert haben. Das heißt, hier, wenn wir hier reingehen, und das wäre ein längeres Thema für sich, vielleicht sollte man echt eine eigene Sendung drüber machen, ja, über diese Verbindung. Aber diese Verbindung, wenn die Leute das erste Mal hören, dann denken sie, ja, das kann ja gar nicht sein, das ist jetzt Schmarrn. Aber das ist kein Schmarrn, das ist keine Verschwörung, könnt ihr es nachschauen. Das ist wirklich, diese Dinge gibt es. Tatsächlich hat der Prescott Bush dann und diese Leute, die haben dann sogar Ärger bekommen in Amerika. Es ging in Amerika vor Gericht, weil, ey, wie kann es sein, dass ihr die Feinde finanziert und so und die aufrüstet. Aber wenn wir diese Verbindungen sehen, die eben wahr sind, dann kommen wir wieder zu dem zurück, was wir vorhin hatten. Ne? Die Verbindung von hier zu hier und zu hier. Versteht ihr? Das sind alte Netze, die da noch drüber sind. Das ist dieses typische, diese typische hegelische Politik. Weißt du? Also man schafft künstlich Gegner. Aber auf einer überen Ebene ist man vielleicht sogar verbunden miteinander und schürt sogar noch den Konflikt. Und das scheint eben, solche Leute wie Skull and Bones, die stehen mit einem Bein, haben die vielleicht echt ihre Connection gehabt in dieses Nazi-Deutschland, aber eben noch auch in dieses ältere, okkulte Geheimgesellschaften-Deutschland bis ins 19. Jahrhundert rein. Das ist ein Standbein von denen und das andere Standbein ist dann eben Wall Street. Und wunderbar haben die da miteinander ihre Deals gemacht. Und ja, die Zeche hat gezahlt das Volk. Die Leute, die auf den Schlachtfeldern sterben. Das zeigt, wir reden hier von Leuten, die, das ist jetzt nicht belanglos. Das sind Leute, die machen Geopolitik. Versteht ihr? Es geht hier nicht darum, nur, dass die halt ihre eigene Seilschaft gründen. Das ist an sich schon verwerflich, wenn man so Seilschaften hat. Aber vielleicht auch irgendwo in der Natur des Menschen. Ganz ehrlich, ich kritisiere, oder ich sehe das ja sogar schon skeptisch, wenn so Familienclans ihre eigenen Seilschaften machen, obwohl die als Familie natürlich gewachsen sind. Und trotzdem ist mir selbst das schon suspekt. Aber hier reden wir von Leuten, die nicht untereinander ein bisschen Business machen, sondern wir reden von Leuten, die Geostrategie machen, die über Krieg und Frieden entscheiden, die wirklich diese Welt gestalten, ne? Und ich hatte euch ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil es gibt da mehrere Gruppen, ja, aber auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, über diese aus dem 19. Jahrhundert rausgewachsenen englischen Weltherrscher-Träumer, Fabian Society, Rhodes, Cecil Rhodes und diese ganzen Geschichten. Da gibt es auch eine Verbindung wiederum zu diesen Bonesmen, die ja eben amerikanisch sind. Und die Verbindung ist beispielsweise der Council of Foreign Relations, CFR. Den Kenner von euch werden das auch alles wissen. CFR kennt ihr. Aber der CFR wurde gegründet in den Anfang der 20er Jahre. Und einer der Mitbegründer war Charles Seymour. Charles Seymour, auch natürlich Mitglied beim Skull and Bones Orden, hat diesen Council of Foreign Relations gegründet. Finanziert hat die ganze Chose Rockefeller. Von dem sein Geld ist das gekommen. Aber der Council of Foreign Relations ist im Grunde genommen nur ein Zwilling. Es gibt dort zwei ähnliche Organisationen. Wer eigentlich über der anderen steht oder ob die auf Augenhöhe sind, ob eine die andere kontrolliert und beeinflusst, schwer zu sagen. Aber es gibt eben in Amerika diesen Council on Foreign Relations. Aber das Äquivalent, das Pendant dazu in England, das ist Chatham House. Oder also Chatham House beschreibt eigentlich nur die Location, wo das in London ist. Das heißt das Royal Institute of International Affairs. Auch die Anfang der 20er gegründet, auch die als so eine Art Think Tank, um ihre geopolitischen Strategien umzusetzen in Politik. Das eine ist in England, Chatham House, bis heute mega einflussreich und mächtig. Und das andere ist halt dieser CFA. Beide haben aber dieselbe Vision. Und die Vision ist, ja, das ist eben keine Verschwörungstheorie, sonst ist es deren einziger Daseinszweck. Deren Vision ist Weltherrschaft, Weltkontrolle. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Spinnern, sondern wir reden von Leuten, die wirklich Politik machen. CFR, es gibt so gut wie, also fast, oder ne, wie soll ich sagen, ein ganz großer Teil von dem amerikanischen Establishment, politisch Establishment, hat Connection mit dem CFR. Das ist so eine Elite-Schmiede, so eine Denkschmiede, die, von dort kommen die raus. Das ist eng verbunden miteinander und CFR wiederum ist eine von den Organisationen, die direkt aus diesem Skull and Bones rausentwickelt wurden, aber eben diese Verbindung auch schon haben zu diesen Englischen. Ja, hier sind Welt, geostrategische Allianzen, die wir hier sehen. Was haben wir noch für Namen? Ne? Mal ein paar neuere, weil es ist nicht nur historisch. Habe ich euch gesagt, die jetzt heute, wir alle kennen natürlich ja schon die Bushs, beide Bush-Präsidenten sind Bonesmen gewesen. Ihr Vorvater Prescott Bush ist Bonesman. Übrigens noch ein dritter Präsident, Howard Taft. Das ist im 19. Jahrhundert war der, glaube ich, Präsident. Der war auch schon Bonesman. Also drei Präsidenten haben die schon gestellt. Aber jetzt auch eben das zu zeigen, dass es auch um neuere Namen geht, nicht nur so historische. Alan Greenspan, den kennen wir auch alle. Der war über Jahre lang der Boss von der amerikanischen Fed. Federal Reserve Bank. Wieder ein Klassiker. Wieder ein Ding, wo man ganz viel sagen könnte. Wieder Fass aufmachen. Federal Reserve. Wie war das damals hier, dieser Deal da, den sie da auf ihrer Insel gemacht haben? Oh, schönes Thema. Aber was wir wissen, Federal Reserve Bank, natürlich extrem mächtige Organisationen. So wer den Petrodollar regiert, regiert letztens die Wirtschaft der Welt. Alan Greenspan. Bonesman. Noch so ein aktueller Name. Robert Kagan. Kennt ihr den? Robert Kagan, Mitglied in diesem Project for a New American Century, ihr erinnert euch, das war schon in den 90er Jahren so diese, wie hat man sie genannt, die Neocons. Robert Kagan ist einer von den Neocons schlechthin. Der zeichnet verantwortlich für dieses Project for a New American Century. In diesem Project for a New American Century, da war auch schon hier die Idee drin, um all diese Politik durchzusetzen, braucht es vielleicht, um das amerikanische Volk zu überzeugen, braucht es vielleicht so etwas wie ein neues Pearl Harbor. Die Begrifflichkeit kommt nicht von mir, die haben die selber so formuliert, das steht da drin, hat Robert Kagan geschrieben. Wir brauchen vielleicht ein neues Pearl Harbor. Wenig später 9/11. Und danach lauter neue Policies, lauter neue Politik. Alles im Namen hier von amerikanischer Freiheit. Robert Kagan. Die Ehefrau von Robert Kagan, die könnte uns als Europäer vielleicht auch interessieren. Das ist Victoria Nuland. Die war natürlich kein Bounceman. Das sind, glaube ich, erst seit wenigen Jahren sind jetzt auch Frauen bei den Bouncemen erlaubt. Früher war das ein rein exklusiver Club. Weiß, protestantisch, männlich. Sonst bist du da nicht reingekommen. Und sowieso, du musst zu gewissen Familien schon gehören. Sonst hast du da keine Chance. Hier Lowlife-Scum wie unsereins. Wir hätten da keinen Eintritt gehabt in diesen Bereich. Aber hier, neuer Name. Robert Kagan. Genau, und seine Frau ist Victoria Nuland. Das ist die Victoria Fuck the EU Nuland, die hier in der Ukraine-Krise seinerzeit beim Maidan von sich reden gemacht hat. Ja. Was war ihr Titel? Hohe Kommissarin für Europa oder sowas. Ja. Victoria Nuland ist die Frau von Robert Kagan. Sieht das, wie sehr das in unsere Politik verwoben ist, dieser Clan hier. Ein anderer Name hier, James Angleton, sagt vielleicht nicht jedem was, aber Angleton war einer der wichtigsten Figuren in der CIA, auch in der Gründungszeit der CIA, 50er, 60er Jahre. Der war Mr. CIA, Angleton, kommt aus Skull and Bones. Das hier ist auch ein wichtiger Name hier, Schwarzman, Familie Schwarzman. Einer von den Schwarzmans ist Mitgründer von der Blackstone Group. Das ist auch gar aktuell. Die kennt ihr bestimmt. Blackstone, BlackRock, die haben da mehrere Organisationen auch aufgebaut. Das sind so, ich weiß gar nicht, wie man das wirtschaftlich korrekt nennt, aber ich schätze mal, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, das sind diese Heuschreckenbanken, Heuschreckenfonds. Das ist Blackstone. Das ist so ein großes, mega fettes Kapital zur Verfügung haben und dann überall auf der Welt so im Hardcore-Kapitalisten-Style halt Firmen aufkaufen, irgendwie was rauspressen und dann die leere Hülle wieder abstoßen. So. Heuschreckenkapitalismus, das ist Blackstone. Das kommt von solchen Leuten. Versteht ihr? Hier reden wir nicht von irgendwelchen ollen Kamellen. Das ist jetzt. Jetzt sind die am Start. So, was habe ich hier noch für Namen? Ja, natürlich, die Bushs habe ich schon erwähnt. Da habe ich auch übrigens ein Bild dabei, das kennen wahrscheinlich auch alle von euch. Du möchtest aber trotzdem bringen. Hier, das ist eine von diesen Skull and Bones Classes, ja. Und aufgenommen halt in ihrem Tomb in Yale. Und das ist ein ganz bekanntes Bild. Es gibt gar nicht so wirklich viele Bilder, verständlicherweise, von so einer geheimen Gruppe. Aber das ist bekannt. Und hier, dieser Gentleman hier, das ist George Bush. Der erste Präsident Bush. Damals noch in jungen Jahren. Und allein über diesen Bush könnte man so viel erzählen, über diesen Bush. Und seine Connections, CIA, beim Kennedy-Attentat und so weiter. Das ist echt eine super spannende Geschichte. Die ganze Geschichte der Familie Bush und Walker. Walker ist auch ein Familienname. Der andere, dem sein Sohn hieß er dann, wie ist er, George Herbert Walker Bush oder sowas. Walker ist ein Familienname. Die Familie Walker natürlich auch. Wo zu Hause? Im Skull and Bones Orden. Ne? Aber ich meine, über die Bush könnte man ganz viel erzählen natürlich. Ja. Und Dann auch das ist auch interessant, so ein Name. Und ich nehme die nur als Beispiel, weil du kannst so viele suchen. Aber hier, Henry Luce. Was ist aber mit dem interessant? Der hat ganz große amerikanische Medien gegründet. Weil bisher waren wir bei Politik und bei Banken und Finanzen. Aber es ist eben auch Medien. Das ist auch eine ganz, ganz große Säule von der Macht, die Kontrolle haben über Medien, Meinungshoheit, Dinge interpretieren. Und dieser Henry Luce, einer von den Bonesmen, der hat gegründet die amerikanischen Magazine Time, Life, Fortune, Sports Illustrated. Damit hast du sozusagen die größten amerikanischen Magazine schon aufgezählt. Das ist im Grunde genommen das, was, wie wenn jetzt ein Typ gegründet hätte in Deutschland, das ist nur so als Beispiel, so, wenn jetzt einer gegründet hätte, den Spiegel, den Stern, das Handelsblatt und den Kicker oder sowas. Ja. Ich wäre alles unter einem Dach. Und ich meine, es kommt auch alles von dieser kleinen Crew hier. Ja. Ich meine, hier reden wir, also und das sollte sich hier veranschaulichen miteinander. Habe ich jetzt irgendeinen ganz wichtigen vergessen. Wir haben ja mächtige Familien, die sich hier organisieren in einer Art Monopol. Und die beschäftigen sich mit Medien, Wirtschaft, Politik. Und die dort Kontrolle aufbauen, die ein Netz aufbauen. Und das Ganze über Generationen hinweg, also diese Gruppe ja seit 1832. Und wir wissen ja nicht, das ist wiederum das, ob das diese Gruppe nicht einen direkten Vorläufer hat. Und so können wir sehen, dass vielleicht manche von diesen Netzwerken sich weit zurückreichen. Manche von diesen Familiendynastien auch weit zurückreichen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wenn ihr diese Dinge alle wisst, damit muss man sich beschäftigen. Und warum passiert das denn nicht? Warum redet denn, warum ist es völlig undenkbar, dass über Skull and Bones, nee, es gibt auch Dokus über Skull and Bones, gibt es schon, aber warum werden diese Fragen nicht gestellt? Warum wird, wenn du das einen John Kerry fragst, warum riskierst du da dein Leib und Leben, wenn du dem damit konfrontierst? Das wären wichtige Dinge. Und ich meine, weißt du, jeder soll nach seiner Fasson auch glücklich werden. Und das ist okay, vielleicht gegen den Coburger Konvent zu sein. Aber wenn du gegen den Coburger Konvent bist, ey, dann schau dir mal Skull and Bones an. Ja? Und dann erzähl mir nochmal was. Oh, das ist aber irgendwie Verschwörungstheorie und das führt doch letztens dann irgendwie zu rechter Denkweise. Nein, wenn du das ausklammerst, wie willst du denn dann die Strukturen auf dieser Welt verbessern? Wie willst du das machen, wenn du diese mächtigen Menschen nicht erkennst? Und das heißt doch nicht, dass wir, ich sage auch nicht, dass wir die unbedingt bekämpfen müssen. Wie wir die Dinge dann verbessern, das ist dann eine ganz andere Frage. Ich komme da auch mehr zur Heilung. Also weil letzten Endes, auch diese Leute brauchen nicht dieses Elitäre. Ja, auch der könnte ich sagen, nimm doch mal ab, dein Ding. Und diesen ganzen Mummenschanz, den ihr macht. Und Bohemian Grove braucht ihr doch gar nicht. Aber also wie man damit umgeht, ist noch was anderes. Wie gesagt, ich bin nicht der, und das wisst ihr auch von mir, der jetzt da mit Hass irgendwie sagt, ah, das sind die Bösen. So. Aber es wäre doch naiv zu glauben, dass du diese Welt verändern kannst, wenn doch eine Minderheit, das sind diese Minderheiten, von denen manchmal auch auf den Demonstrationen gesprochen wird, wenn es heißt so, wir demonstrieren gegen die 1%, diese 1%, das sind die 1%, wahrscheinlich noch viel weniger. Bei uns sind es ein paar hundert nur. Das ist auch nicht die einzige Gruppe, ist klar, es gibt noch andere mächtige Gruppen, die sind auch vernetzt miteinander. Aber allein diese Bonesmen, das sind nur ein paar hundert Leute und die haben eine unglaubliche Macht angehäuft. Und ich meine, wie verträgt sich das mit unserer Idee von Volkssouveränität, von Demokratie, Republik, aber dass das Volkswohl in der Mitte steht, das Gemeinwohl. Denn das ist, um was es geht, wenn wir diese Welt verbessern wollen. Ich weiß nicht genau, wie das System dann ausschauen soll, aber es sollte halt das Gemeinwohl im Mittelpunkt stehen. Das sollte immer im Mittelpunkt stehen, das Gemeinwohl von den Menschen und in die Gemeinschaft würde ich aber auch integrieren, auch die Natur, Tiere, Pflanzen, die Erde. Das Gemeinwohl sollte im Mittelpunkt stehen und wir sollten uns so organisieren, dass wir halt das am besten irgendwie ja, verwalten, damit umgehen mit den Ressourcen. So. Das Gemeinwohl sollte im Mittelpunkt stehen, aber kein Mensch kann mir sagen, dass die Leute das Gemeinwohl im Mittelpunkt haben. Nein, die haben ihre eigenen Interessen, so, die das über Generationen durchziehen. Und ich meine, wir können diese Welt nicht verändern, wenn wir diese Leute nicht sehen, wenn wir das nicht erkennen, dass es diese Netze gibt. Wie wir damit umgehen, ist die nächste Frage, aber man muss erstmal das überhaupt mal anschauen. Und wenn man sich dem aber verweigert und sagt, diese Themen, die sind bäh, die führen mich dann nur in irgendwelche am Ende in irgendwelche rechten Richtungen, dann stimmt es einfach nicht. Sondern im Grunde genommen ist es auch ein urlinkes Thema. Und ey, unsere Großväter und Urgroßväter, soweit sie eben in der Arbeiterbewegung waren, Die wussten sehr wohl über diese Namen. Und die haben sehr wohl auch diese Leute mit dem Finger drauf gezeigt. Da guckst du dir an, und da kannst du Karikaturen anschauen über diese Wall Street-Leute mit ihren dicken Zigarren und dem Zylinder auf und so weiter. Heute ist es ja verpönt. Heute, ja, wir müssen noch das System ändern. Aber du wirst das System nicht ändern, wenn du solche Leute hast, die sich organisieren. Exklusiv in einem Club, wo du nicht reinkommst. Das ist undemokratisch. Das ist gegen das Gemeinwohl. Das ist gegen alles, für was wir eigentlich stehen. Auch wenn du eben so voll überzeugter parlamentarischer Demokrat bist. Was ist denn das? Wie verträgt sich das denn mit Demokratie, wenn bei der Kerry- und Bush-Wahl die beiden zu demselben Orden gehören? Was glaubt ihr denn, wiegt denn mehr? Die Loyalität zu deiner Partei oder die Loyalität zu einem Orden, der eine lebenslange Mitgliedschaft erfordert, wo es keinen Exit gibt? Was glaubt ihr denn? Wo ist denn mehr Loyalität? Ey, Parteien kannst du wechseln. Und das ist nicht das erste Mal. Es gab viele mächtige Politiker, die waren mehr in Parteien. In Deutschland auch. Guck den Schilly an, der war früher bei den Grünen und dann ist er irgendwann so zur SPD gegangen. Nichts ist banal. Das ist banal. Warum auch nicht? Ich meine, Parteien kannst du wechseln. Aber du kannst nicht so eine Gruppe wechseln. Das heißt, wenn da zwei Präsidenten sind, die sind beide Bouncemen, die gehören zu zwei verschiedenen Parteien. Hey, sorry, wenn du das nicht thematisierst, wenn du das nicht erkennst, dass es sich mit einem demokratischen Prinzip irgendwie nicht verträgt, dann ist das armselig. Und ob das jetzt Bouncemen sind oder wenn es beides Jesuiten wären, würde ich auch die Frage stellen. Versteht ihr? Wenn die beiden irgendeiner kleinen jüdischen Gruppe angehören, würde ich auch die Frage stellen. Ist das nicht ein Interessenskonflikt? Immer so komisch. Wenn die beiden jetzt zu einer so exklusiven Club kommen, muss man natürlich Fragen stellen. Oder etwa nicht. Ja, denn das sind die Menschen, die hier mächtige Strukturen aufbauen. Und wie gesagt, wir sollten ein bisschen Licht drauf bringen. Mir geht es auch nicht darum, die zu bekämpfen oder zu sagen, ah, das sind die Ultrabösen. Ja, letztens sind die selber in ihrem Trip gefangen, aus meiner Sicht. Ja. Aber was wichtig ist diesen Stein da mal hochheben, schaut euch das mal an. Und das sollten wir viel mehr verbreiten. Das ist wirklich wichtiges Wissen. Diese Informationen sollte man einfach haben. Und unsere Mainstream-Medien machen das überhaupt nicht. Aber hey, wenn die Medien diesen Leuten gehören, ich meine jetzt eben das Beispiel Amerika, weißt du, Time, Life und so weiter, wenn diese Sachen dir gehören, und wenn du andererseits auch so viel Macht hast, dass wenn mal jemand was dagegen sagt, dass der dann sofort aus dem öffentlichen Raum irgendwie verdrängt wird und wir das nur irgendwo in irgendeiner Nebengruppe machen können, ja, dann brauchen wir nicht von einer freien Welt reden und Freiheit und Demokratie und wir wählen irgendwas. Wenn es diese Strukturen gibt, dann musst du, egal, das ist, worauf ich hinaus will, egal, ob du links bist, oder ob du ein Demokrat bist. Oder ob du, naja, wenn du wirklich rechtsextrem bist, bist du wahrscheinlich nahe bei diesen Leuten. Das ist das, aus meiner Sicht, das ist rechtsextrem. Ja, aber wenn du rechts bist im Sinne von konservativ oder sowas, egal, links, demokratisch oder rechts, wir alle sollten schauen, hey, hier sind ein paar Leute und die haben extreme Macht angereichert. Und aus der Sicht, egal, aus links, aus Mitte, aus rechts, das ist nicht richtig, wenn so eine kleine Gruppe Menschen so viel Macht hat. Das kann nicht richtig sein. Und das widerstrebt einfach auch letzten Endes unserem Geist. Und das sind auch unsere Werte, auch unsere abendländischen Werte, zu denen ich auch stehe, über die ich so oft auch spreche. Weißt du, die Freiheit und die Würde des Einzelnen, die Würde des Menschen, Humanismus und so weiter. Das ist eine komplett andere Richtung, in die gehen. Und wenn du für Freiheit und Humanismus und so weiter einstehst, dann kannst du davor nicht die Augen zumachen. Wenn du es machst, und da komme ich so zum Ende, wenn du es machst, dann ist es vielleicht auch einfach ein Stück Feigheit. Und das war damals, als ich damit, wo ich euch erzählt habe, in dieser Diskussion mit meinem linksintellektuellen Kumpel, wo wir letztens an dem Punkt auch waren. Und er dann auch irgendwann gesagt hat, naja, aber wenn du da zu viel darüber sprichst, dann riskierst du halt was. Eventuell riskierst du dein Leben oder kommt ein Polizeieinsatz oder sowas. Aber dann sage ich, aber dann ist es ja eine feige Haltung. Weil dann es gibt ja alles andere keinen Sinn mehr. Was brauche ich über Freiheit reden und über irgendwelche politischen Konzepte, wenn ich aber hier dann nicht bereit bin, dafür einzustehen? Dann ist es nicht wirklich Freiheit. Dann ist es auch, um für Freiheit einzustehen, braucht es vielleicht auch ein bisschen Mut. Und wenn man dann einfach sagt, das schaue ich mir nicht an, in letzter Konsequenz, weil ich Sorge habe um mein eigenes Wohlergehen, dann kann ich aber auch nicht sagen, ja, aber dann bist du kein wirklicher Vorstreiter für die Freiheit. Und ich weiß, weil ich das auch so mich so nervt, dass in der heutigen Zeit diese Links-Rechts-Debatte die ganze Zeit, und das auch, ich kriege das auch mit, und wir bei Nuviso stehen ja auch da in diesem Minenfeld, weißt du, wo dann einen falschen Schritt, ach, das ist aber jetzt rechtslastig und ach, das ist aber links, das nervt mich total. Ey, früher waren wir uns da, gab es da irgendwie mehr Konsens. Ne? Dass wenn es um Freiheit geht, dass eben solche Organisationen dem eher im Weg stehen. Ne? Vielleicht haben manche von diesen Geheimgesellschaften selber eigentlich Freiheit als Ziel gehabt. Die Frage habe ich schon bei den Illuminaten damals gestellt, ne? Die in ihrer Zeit vielleicht sich auch gezwungen gesehen haben, geheim zu werden. Aber das gilt bei denen hier sicher nicht. Ja, denn die sind geheim nicht, weil sie sich vor einer Autorität schützen müssen, so, die ihre Gedanken, die sie eventuell einsperrt, sondern die gehen in die Privatsphäre, in das Geheime rein, weil sie nicht wollen, dass wir erfahren, um was sie reden. Und wenn du da glaubst, das wäre Verschwörungstheorie, naja gut, dann ist da vielleicht nicht mehr zu helfen. Aber wie gesagt, das ist echt egal, ob du links oder rechts dich definierst, was ich sowieso für Bullshit halte, aber egal, ob du es machst, für alle von uns gilt, wir sollten diese Netze anschauen. Also die sind jenseits von unseren Denkweisen so. Und wenn überhaupt, dann ist das wirklich rechtsextrem, weil das ist, was die aufbauen, also eine totale Macht. Ob es ihnen gelingt, ist die andere Sache. Die selber überschätzen sich wahrscheinlich auch. Ich selber gehöre zu denen, sage, eure Macht ist auch nicht so groß, wie ihr es glaubt. Es sind die grauen Männer und die haben schon sehr viel Macht und sehr viel Einfluss. Aber letztens sind die aus meiner Sicht auch auf so einem völlig überheblichen, faustischen Trip, der auf Dauer auch nicht funktioniert, aber der uns allen dann doch irgendwie erhebliches Ungemach bereiten kann. Deswegen ist es so wichtig, diese Leute anzuschauen, egal welchen Hintergrund du hast. Aber ich glaube, da müssten wir uns eigentlich fast alle einig sein. Hier, wir als einfache Menschen, das kann nicht richtig sein, wenn wir einer ganz, ganz kleinen Gruppe von Leuten so viel Macht überlassen. So. Und die nehmen die sich einfach, die haben damit keine Probleme. Ja, in diesem Sinne ist es so ein wichtiges Thema. Ich hoffe, ich habe jetzt die wichtigsten Dinge gesagt, die ich eigentlich sagen wollte, ich schätze schon. Und man kann natürlich noch viel mehr machen. Ach ja, genau, auf eins wollte ich noch hinweisen, weil ich gerade sagte, man kann da noch viel mehr rausfinden. Möchte ich noch Anthony Sutton erwähnen. Das ist wirklich wichtig. Anthony Sutton, weil er ist der Wissenschaftler, von dem wir die meisten Informationen haben. Das ist echt ein wirklich mutiger Kerl. Der hat als erster diese Skull and Bones-Dinge auch mal beschrieben. Und damit ist echt ein Risiko eingegangen. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein, weil heute ist ja alles öffentliches Wissen. Ich meine, ihr könnt es wissen. Es gibt diese Bücher, kannst du kaufen hier. Und da steht noch viel mehr drin. Anthony Sutton hat das Buch geschrieben. Das ist so von, das müsste Anfang der 80er gewesen sein, wo es rausgekommen ist. America's Secret Establishment, An Introduction to the Order of Skull and Bones. Und Sutton, der hat noch weitere Bücher geschrieben, sowohl das Skull and Bones-Thema noch weitergebracht, als auch überhaupt Analysen gemacht. Das ist der auch als erster, glaube ich, so das breit verständlich gemacht hat, diese Verbindung, die es gab von Wall Street sowohl zu Hitler-Deutschland, haben wir hier ein bisschen gestriffen, Brown Brothers Harriman und die Bush und das Business mit Thyssen und so weiter. Aber auch, das hat derselbe Typ rausgefunden, der war auch einer der ersten, der so aufgezeigt hat, welchen Einfluss hier die Wall Street hatte auf die bolschewistische Revolution. Auch da, das ist dieses hegelische Denken. Weißt, man baut sich da förmlich Dinge auf. Das sind Leute, die behandeln diese Welt wie ein Schmiedeamboss. Die schmieden aktiv und wir sind der Stahl, der glüht, der zum Glühen gebracht wird. Das sind Leute, die sind verantwortlich für Kriege zum Teil, für große Gesellschaftsexperimente. Und deswegen dieses Thema ist so groß. Das ist jetzt nur eine Einleitung, möchte ich jetzt fast sagen, das Thema Skull and Bones. Viele Fragen sind auch nicht geklärt. Ich weiß da auch nicht alles. Es ist auch eine geheime Organisation. Es gibt auch viel natürlich falsche Informationen. Auch da ist es schwierig, das auseinanderzuhalten. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist Anthony Sutton. Das ist ein guter Mann. Das ist gute Arbeit. Und das ist auf jeden Fall, was dann noch tiefer reinführt in dieses Thema. Und wie gesagt, das Thema führt da dann noch weiter rein in was für eine Außenpolitik hat Amerika die letzten 100 Jahre gemacht und so weiter. Hochspannend. Deswegen danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, dieses Wiederanschauen von dem Skull and Bones. Ey, Skull and Bones, ich kenne das echt ewig schon. Ja. Aber wir dürfen nicht nachlassen, uns das anzuschauen, weil das sind die Mächtigen jetzt in unserer Tage. So. Und wie gesagt, sei mir das noch gestattet, nochmal, eine wirkliche spirituelle, magische, von Gott oder sonst wem gegebene Macht, die spüre ich bei diesen Menschen gar nicht. Für mich sind es graue Männer. Weißt du, und lass uns nicht hier unseren Lebensrhythmus von den grauen Männern bestimmen. Das hat schon Michael Ende so gut erkannt. Die klauen uns die Zeit, das ist es. Die stehlen die Zeit, die stehlen diese Lebensenergie, saugen die irgendwo ab. Ja? Lebensqualität und so weiter, weil wir könnten hier auf dieser Welt auch so anders leben. Das ist, wo ich immer wieder hinkomme. Das ist der perfekte Planet für uns. Alles passt, wir sind hier super angepasst. Und warum haben wir dann so viel Stress auf der Erde? Warum haben wir so viele soziale Probleme, Ungleichheiten, Kriege und so weiter? Warum? Bräuchten wir nicht. Wenn wir uns anders organisieren, und zwar unsere eigene Natur gemäß organisieren, glaube ich, ist wirklich hier Wohlstand für alle möglich. Das ist, was ich wirklich meine. Aber das sind halt diese Leute, die haben ihre anderen Interessen so. Ja. Okay, ich schließe jetzt und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Heißes Thema, würde mich auch freuen, wenn ihr das auch diskutiert, wenn ihr auch Anmerkungen bringt, neue Gedanken. Ich weiß, es gibt noch so viel weitere Informationen, man kann auch so viel tiefer gehen. Und ich weiß, da draußen bei unserem Publikum, da sind einige wirklich sehr, sehr kluge Leute und hochgebildete Leute unter euch. Und es freut mich jedes Mal dann auch, für euch hier ein Programm zu machen mit einem gewissen Anspruch. Und dass ihr das auch dann annehmt und seht, macht mich glücklich, ja, und freut mich, weil es einfach spannende Themen sind. Und da habe ich dann eben, das ist noch nicht alle Hoffnung verloren, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. So. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, bleibt uns gewogen bei Nuoviso. Wenn ihr könnt, schließt ein Premium-Abo ab, das hilft unserer Arbeit, damit wir hier auch weitermachen können. Und wir machen weiter. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Danke, ciao.